Also ich bin ja ein Jubeloptimist. Sonst glaube ich, kann man in diesem Bildungssystem nicht arbeiten.
Ihr hört Mindblowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindblowing, dem Podcast. Mein Name ist Arne Klauke. Ich darf im MINT-Campus den Podcast aufzeichnen und wir sind in der letzten Folge der ersten Staffel angekommen und haben bei uns zu Gast Jakob Schamon. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du bist Geschäftsführer bei der Deutschen Telekom Stiftung. Auch relativ frisch, muss man sagen.
Ein Jahr jetzt.
Aber ja nicht neu in der Bildung, sage ich mal. Da bist du ja schon eine Weile aktiv. Wir starten immer mit einer etwas provokanten Frage, also auch diese an dich. Was kann die Welt noch retten und warum ist es deiner Meinung nach MINT?
Naja, die Welt besteht ja von vielen Problemen. Klimawandel, Artensterben, die Herausforderungen sind groß genug und in allen diesen Herausforderungen steckt MINT. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das denn auch, was soll man sagen, auseinander zu klamüsern und die Kinder und Jugendliche, die wir ja wollen, dass die sich für MINT interessieren, denn auch wirklich darauf hinweisen, weil ich glaube, MINT in sich ist ja nicht so sexy. Es ist auch nicht vielleicht die schönste Farbe zu tragen. Also müssen wir rauskriegen, dass es auch cool ist, das, was in MINT steckt, zu tun und damit die Welt zu retten.
Das stimmt, selbst ihr habt eine andere Farbe und die als MINT-Campus ja, haben auch ein bisschen, more sexy gedacht als MINT. Wir haben lange darüber diskutiert, ob MINT die Farbe der Wahl sein kann.
Wobei ich mein Jugendzimmer mit 13 mit Schwammtechnik in MINT gemalt habe. Das muss ich zugeben.
Okay, das ist aber dann wieder künstlerischer Aspekt. Nicht der MINTler draus geworden. Wie hilft denn die Deutsche Telekom Stiftung dabei, junge Menschen für MINT zu begeistern oder auch die Welt mit MINT zu retten?
Das, was Sie gerade in Einstieg hier gesagt haben, glaube ich, ist so eine DNA unserer Stiftung. Zu gucken, wo können wir Kinder und Jugendliche dafür begeistern? Weil MINT polarisiert so ein bisschen. Es gibt die Leute, die es total toll finden und sich auch ohne besondere Unterstützung sich in den Themen reinackern und damit wirklich vieles auch für sich selber entdecken. Und es gibt aber auch viele Kinder, die große Berührungsängste damit haben und den Zugang nicht so richtig finden. Und genau für diese beiden Gruppen möchten wir als Stiftung auch aktiv sein. Wir müssen Angebote machen, weil wir ja wirklich die Herausforderung haben, wenn wir auch auf die Ergebnisse schauen, die Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die Mindestkompetenzen nicht erreichen, also nicht nur in Mathematik, das ist natürlich ein wichtiger Buchstaben im MINT, aber auch in Naturwissenschaften wird größer und größer. Aber auf der anderen Seite, besonders auch in den Gymnasien, sehen wir, dass die Gruppe der SpitzenleisterInnen kleiner wird. Und wir brauchen beide Gruppen, um sozusagen die Welt, was MINT auch anbelangt, voranzutreiben. Und da versuchen wir als Stiftung genau diesen Bewegungen im Blick zu haben und Angebote für beide Gruppen zu generieren.
Da bist du schon ein bisschen in eure neue Strategie reingegangen mit den beiden Zielgruppen. Super spannend. Bevor wir da tiefer reingehen, schauen wir uns einmal drei Fakten über die Deutsche Telekom Stiftung an.
Drei Fakten über die Deutsche Telekom Stiftung. Fakt 1. Die Deutsche Telekom Stiftung wurde 2003 als MINT-Bildungsstiftung gegründet. Mit einem Kapital von 150 Millionen Euro zählt sie heute zu den großen Unternehmensstiftungen in Deutschland. Fakt 2. Die Deutsche Telekom Stiftung ist eine gemeinnützige und vorrangig operative Stiftung. Das bedeutet, die Stiftung entwickelt Projekte eigenständig und setzt diese auch selbst um. Fakt 3. Mit ihren Aktivitäten möchte die Telekom Stiftung die MINT-Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen verbessern.
Mit eigenen Worten, was macht ihr als Deutsche Telekom Stiftung im MINT-Bereich?
Wir versuchen, die Zugänge zu MINT offener, ansprechender und spannender zu gestalten. Wir wollen tatsächlich alle vier Buchstaben einen Wert geben, weil das ist ja auch total spannend. Also das I und das T ist ja oft die so ein bisschen vergessenen Buchstaben, wenn man da reinguckt. Und zum Beispiel haben wir als Stiftung seit 20 Jahren ein Projekt für Technikbildung. Und da glaube ich, kann man schon sagen, das ist so eine Kern-DNA der Stiftung, alle vier Buchstaben einen Wert zu geben. Und wie gesagt, denn auch wirklich hier zu gucken, wir sagen in der neuen Strategie auch, wir wollen neue Wege gehen. Weil ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Wir sind 20 Jahre unterwegs. Die Herausforderungen im MINT-Bereich sind immerhin sehr groß. Und ich komme ja nicht aus dem MINT-Bereich selber. Und deswegen muss ich natürlich auch die Frage stellen, ist alles, was wir bis jetzt getan haben, wirksam gewesen? Und natürlich müssen wir sagen, ja, Das sind wirksame Projekte, die wir gemacht haben. Aber ich glaube, wenn wir in die Zukunft schauen, ist es auch wichtig, dass wir nicht einfach mehr von dem Gleichen machen, sondern auf der einen Seite neue Wege gehen und dann auch eng mit Wissenschaft hinschauen und sagen, was wirkt. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, jetzt auch in einem Bereich, wo wir weniger Ressourcen haben, im System. Es gibt Lehrkräftemangel, es gibt vielleicht einen Digitalpakt, Fragezeichen. Ja. Dann ist es schon wichtig, dass wir auch als Zivilgesellschaft wirklich da ansetzt, wo es wirkt. Nicht, wo wir irgendwelche tolle Leuchttürme oder Sachen machen, die gut aussehen in der Presse, sondern wirklich da, wo es hilft und da, wo die Lehrkräfte und PädagogInnen vor Ort unterstützt werden.
Das ist ja ein sehr systemischer Ansatz, also dass man auch wirklich davon ausgeht, dass Kooperation besteht. In der Bildungslandschaft ist es ja aber auch oft so, dass gerne jeder an jeder Ecke was nochmal selber macht. Ist das ein Hebel, den du spannend findest zu bearbeiten? Und siehst du das als Aufgabe der Deutschen Telekom Stiftung?
Also ich bin ja ein Jubeloptimist. Mhm. Sonst, glaube ich, kann man in diesem Bildungssystem nicht arbeiten. Mhm. Und jeden Tag treffen wir Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch Leute in den Ministerien, die sehr, sehr offen sind für Kooperation, die Sachen vorantreiben wollen. Und dann finde ich, ist es unsere Aufgabe, auch als Stiftungen oder Zivilgesellschaft, über den Schatten, unsere eigenen Schatten auszuspringen und sagen, so, das genau unterstützen wir. Also Co-Konstruktion ist ja das Wort der Stunde, ja. Und das möchte ich auch hier bei uns in der Stiftung leben. Weil ich komme aus der Praxis, ich bin Lehrer gewesen, ich bin Schulleiter gewesen, ich habe in außerschulischen Lernorten gearbeitet. Ich weiß, wie schwierig es auch sein kann, diese Kooperation hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist es mir so wichtig, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit überall steht. Das heißt, wir müssen auch als dritte Sektor die erste Sektor unterstützen, dass es überall gut ist, dass alle Kinder und Jugendliche eine gute Bildung bekommen, egal wo sie zur Schule gehen. Und da, glaube ich, haben wir schon auch eine Verantwortung als Stiftungen, wirklich da hinzuschauen und nicht nur irgendetwas Tolles machen, weil es gut aussieht, sondern wirklich für mich habe ich immer die Kinder und Jugendliche vor Augen, wenn wir etwas tun. Und stellt auch gerne die provokante Frage in unseren Runden, wirkt es wirklich da, wo es am notwendigsten ist?
Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder ja auch in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, fand ich immer ganz spannend. Und ich hatte so das Gefühl, ihr seid auch so ein bisschen gerne an Projekten bei, die Impulse geben, die Innovation geben, die mal was ausprobieren, was man dann weitertragen kann. Wollt ihr das mit eurer neuen Strategie auch weiterverfolgen? Und habt ihr schon Ideen wie?
Ja, ganz klar. Also du hast es gerade beschrieben und das finde ich auch als Neukömmling zu der Telekom-Stiftung total interessant, weil in der DNA steckt viel Experimentierfreude, es steht viel Innovation drin.
So wie in MINT ja allgemein.
So in MINT allgemein, ganz genau. Aber ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, weil das ist ja auch etwas, was ich mit dem Team auch ein bisschen, sage ich mal so kritisch, auch rückschauend sagen muss. Wir müssen auch sichern, dass die Angebote, die wir in die Welt bringen, auch das ist, was die Lehrkräfte vor Ort brauchen. Und ich glaube, eine Sache ist wichtig, es gibt nicht one product oder one idea fits all, sondern wir müssen eine breite Palette haben. Und deswegen ist es wichtig, man muss Sachen ausprobieren, man muss vordenken, sage ich immer. Was aber auch wichtig ist, ist die zwei weiteren Vs, das Verbreitern, also Leute finden, die auf so eine Idee mitgehen wollen, sodass man nicht die Einzige, die unterwegs geht und sagt, Kreativität ist wichtig im MINT-Bereich. Und dann am Ende ist natürlich dieses Thema, wie kriegt man das verankert? Wie kriegt man das entweder in den Institutionen verankert, sodass es nicht nur eine Lehrkraft ist, die dieses Thema toll findet oder diesen Workshop besucht hat oder, sondern dass es in den Institutionen, aber natürlich auch das Systemische. Und ich glaube, diese Zwiespaltigkeit, auf der einen Seite innovativ neue Wege zu gehen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder die Rückkopplung Ohr ans Gleis zu haben, was braucht das System und wie kriegt man auch das vielleicht etwas behäbigere Systemschule mitgezogen.
Du hast es gerade als Co-Konstruktion bezeichnet. Ich bin ja noch so ein bisschen auf den Begriff Co-Kreation am Hängen, weil wir halt viel operativ mit den Leuten dann auch umsetzen. Mit wem arbeitet ihr denn in solchen Prozessen zusammen? Also was bedeutet das denn für euch und welche Partner sind euch wichtig, um systemisch zu wirken?
Ich glaube, da ist wieder so, da gibt es nicht nur einen Weg oder einen Partner, mit dem man arbeitet. Ich finde das total spannend. Wir arbeiten gerade viel oder wir überlegen uns viel, was können wir als Stiftung tun, um den ganzen Bereich Basiskompetenzen Mathematik jetzt wieder auf der Agenda zu schreiben. Die Telekom-Stiftung hat ja wirklich Wir durften gestern einen Kollegen in der wohlverdienten Rente verabschieden und ich als Neuling müsste sozusagen die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen. Und da kann man natürlich zig Projekte im Bereich von Mathematik auflisten. Das heißt, es gibt viel Mathematik in der DNA der Stiftung. Jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo wir sagen, wo können wir eigentlich auch zurückgreifen auf so einen Schatz, was in der Stiftung ist, aber müssen natürlich dann überlegen, wie kriegen wir das up to date? Wie kriegen wir zum Beispiel das ganze Thema Mathebasiskompetenzen mit dem Thema KI verknüpft? Wo gibt es da Möglichkeiten, wo Lehrkräfte tatsächlich auch entlastet werden können? Wenn wir über Diagnose und Förderung reden, kann man ja sagen, Pencil-to-Paper-Tests sind gut, aber fordert auch viel Korrektur. Gibt es da Möglichkeiten, wo neue Techniken auch Lehrkräfte entlasten können im System? Und da glaube ich, ist wirklich dieses Offensein für die starren Systeme und auch alle die Akteure, die im staatlichen System sind, aber dann auch als Stiftung vielleicht als Ermöglicher zu agieren, Leute zusammenbringen, die normalerweise nicht zusammenbringen, Facetten oder Zusammenhänge zu sehen, wo man sagen könnte, hey, habt ihr das vielleicht überlegt oder wäre das nicht eine Möglichkeit? Und da glaube ich, können wir als Stiftung in so eine Co-Kreation oder Co-Konstruktionsprozess als, wie gesagt, Convener Leute zusammenbringen, Ermöglicher agieren und dann schauen, wo ist diese Lücke, wo ein staatliches, etwas starres System vielleicht weniger Spielraum haben, wo wir denn als Unterstützer so eine Ermöglichung agieren können. Aber das ist ja natürlich von Bildungsminister bis runter zu den Lehrkräften. Weil
das ist gesamtes Bildungsökosystem.
Ja, weil haben wir nicht im Blick, wer am Ende damit arbeiten soll. Und hat es keinen Mehrwert für die Leute.
Und du hast auch beide Seiten mit reingebracht. Genau. Ne? Also diese eine Seite mit, was muss ich machen als Lehrkraft, um meine Arbeit besser zu machen? Ich muss vielleicht mit KI, kann ich meine Arbeit entlasten? Das heißt, es ist ja ein sehr gesamtsystemischer Blick.
Und das ist tatsächlich etwas, wo ich ganz stolz bin. Wir haben immer Wissenschaft mit an der Seite. Das, was wir tun, ist wissenschaftlich gut überlegt. Es ist wissenschaftlich vielleicht sogar begleitet und evaluiert. Mhm. Und immer wieder genau zu gucken und zu sagen, ist das, was wir tun, das, was wirkt? Mhm. Also mein Beispiel Mathematik ist ja immer, wenn man eine Lehrkraft hat, kenne ich auch Schulleiter, die keinen guten Matheunterricht abliefert. Und jetzt ist dann die große Frage, was macht man denn? Und dann sagen die Ministerien, wir machen eine Stunde extra Mathematik für alle. Dann hilft es nicht unbedingt die Kinder, die in der Klasse von Lehrkraft XYZ ist, wenn einfach nur mehr von dem Gleichen passiert. Wir müssen wirklich gucken, dass das, was in dieser Klasse passiert, wirkt. Ja. Und dann muss man dann vielleicht auch mit diesem Lehrkraft denn enger zusammenarbeiten, Fortbildungen machen und den Transfer von Wissenschaft in die Praxis oder umgekehrt die Herausforderungen von Praxis denn auch zur Wissenschaft bringen, um wirklich zu sichern, dass das, was wir tun, wirkt. Und wie gesagt, das ist eine dritte Säule dazu. Und wir können, glaube ich, als Stiftung diese Leute zusammenbringen und auch manchmal moderieren oder facilitieren, weil oft reden die nicht die gleiche Sprache.
Mit der neuen Strategie habt ihr auch einen Fokus, finde ich, einen stärkeren gesetzt. Welche Zielgruppen und Partner, Kooperationspartner wollt ihr in dieser neuen Strategie erreichen?
Also in der neuen Strategie setzen wir wieder Schule im Fokus. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir geschaut haben, wie sieht es eigentlich aus, wo brennt es? Und natürlich gibt es auch viele außerschulischen Partner, die extrem gute Arbeit leisten, wo es auch finanziell schwierig ist. Die vergessen wir nicht in der neuen Strategie, aber wir drehen sozusagen das Bild um und sagen, Schule ist im Fokus, aber Schule in Kooperation mit. Und das ist ja das Bild des Bildungsökosystems. Und da haben wir in den letzten 5 Jahren ja wirklich auch sehr, sehr gute Erprobungen in ganz Deutschland gemacht. Für die Zukunft ist es hier wichtig, dass wir wollen, dass Schule sich öffnet. Wir wollen nicht nur, dass Schule als dominanter Partner alles entscheidet und sagen, so und so und so wird es gemacht. Aber zum Beispiel Ganztag ist ja ein super spannendes Thema. Das kriegt Schule nicht alleine hin. Und deswegen muss Schule sich öffnen. Und da glaube ich, kann Schule auch viel von zum Beispiel offenen Kinder- und Jugendarbeit lernen, wie sie eigentlich offene Angebote gestalten, sodass der Ganztag auch ein Ort wird, wo wirklich offen gelernt werden kann, wo erforscht werden kann, wo das, was man vormittags vielleicht eher in den Schulteil gemacht haben, auch wieder vertieft hinbekommen im Nachmittag. Aber das fordert wiederum neue Kooperationen. Es fordert eine Offenheit von alle beteiligten Personen. Und genau diese, sage ich mal so, Kooperationsgebot möchten wir in Vordergrund stellen, wenn Schule sich öffnet. Und das kann ja denn, wie gesagt, offene Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Labore. Ja. Aber es kann natürlich auch wieder Museen werden oder andere Partner, die da unterwegs sind. Ja. Ich glaube, eine der neuen Sachen ist, dieses Einzelförderung für eine Institution ist nicht so im Fokus, sondern eher Institutionen untereinander. Wie funktioniert in klein oder im groß denn die Vernetzung? Das wird ein wichtiger Punkt.
Also Ökosystemförderung, und ihr habt noch einen zusätzlichen Schwerpunkt, welche Art von Zielgruppe in der Schülerschaft unterstützt werden soll als zweiten Faktor.
Das ist ja wirklich diese Herausforderung. Es brennt, wenn man das so will, in beiden Enden der Leistungsspektrum. Ja. Das heißt, die Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die Mindestkompetenzen nicht erreichen, wird größer, markant größer. Ja. Und umgekehrt, die Gruppe von Kinder und Jugendlichen, die SpitzenleisterInnen sind, wird kleiner. Ja. Und diese Bewegung möchten wir anders drehen. Das bedeutet unter anderem auch, dass wir in alle Schulformen unterwegs sind, dass wir wirklich auch gucken müssen, zum Beispiel das Thema Basiskompetenzen ist ja nicht nur ein Thema für Klasse 1, 2, 3. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, und wenn wir auch jetzt in Brennpunktschulen hinschauen, dann wissen wir auch, dass das Erreichen von Basiskompetenzen ist auch ein Thema in Klasse 8, 9, 10. Und da müssen wir wirklich hingucken, dass wir genau diese Bewegung in diesen zwei Zielgruppen ändern.
Mhm. Super spannend. Ihr habt auf der einen Seite dann diesen moderativen Aspekt, dass ihr Leute zusammenbringt, dass ihr an den richtigen Ecken vernetzt. Ihr habt aber ja auch eine konkrete Projektförderung, wie du vorhin gesagt hast. Ihr habt schon viele alte Projekte, die auch weiterlaufen, gehe ich mal von aus, in Teilen oder manche auch nicht. Manche Sachen laufen ja von alleine auch aus. Gibt es irgendwelche Projekte im MINT-Bildungsbereich, die du besonders hervorheben willst, die auch ein bisschen par excellence für das Thema Bildungsökosystem vielleicht sind?
Ja, also ich finde ja, das Thema T ist ja spannend, das habe ich am Anfang gesagt. Und wir haben ja seit 19 Jahren die Junior-Ingenieur-Akademien an Schulen in Deutschland vorangetrieben. Und das ist ja ein total spannendes Projekt. Ich muss zugeben, ich kannte das, bevor ich zu der Stiftung gekommen bin, nicht so richtig, weil ich ja nicht aus dieser Blase kommt. Aber es hat mich total beeindruckt, wie wirklich über 120 Schulen in Deutschland Junior-Ingenieur-Akademien in deren Schulen aufgebaut haben. Und da geht es ja genau darum, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule Projekte machen, dass sie das Erforschendes, Bauendes, Konstruierendes Lernen kennenlernt. Und dass das nicht nur in der Schule funktioniert, sondern auch in Kooperation mit Partnern vor Ort. Das sind universitären Partnern, aber das sind auch Betriebe und Wirtschaft. So, dass die Kinder und Jugendliche da wirklich erfahren, was kann ich in diesem Bereich lernen. Und wir haben es gerade evaluieren lassen, wissenschaftlich evaluieren lassen. Und die kurze Antwort ist, ja, wirkt. was tatsächlich sehr spannend ist, besonders in den Gruppen von Mädchen, hat die Teilnahme eine sehr positive Auswirkung auf der Wunsch, einen Beruf im Technikbereich tatsächlich zu verfolgen. Und das ist echt toll.
Wir haben ja auch gerade ganz viel über Wirkung gesprochen. Wie stehst du denn allgemein zu der Bewertung von Wirkung als Einzelnes? Weil ich finde es ja immer, Girls Day ist ja so ein Klassiker, der in Kritik steht. Aber es ist ja nur ein Touchpoint von vielen in der menschlichen Orientierung sozusagen. Ja. Wie geht ihr mit sowas um, mit solcher Kritik auch?
Naja, also ich habe es vorher auch gesagt, ich glaube, es gibt nicht one product fits all oder one activity fits all. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch als Stiftung zu überlegen, dass sie unterschiedliche Touchpoints mit unterschiedlichen Schülergruppen haben. Ja. Und ich glaube, Wirkung kann man ja auch unterschiedlich messen. Das ist ja auch so eine spannende Sache, wenn wir in diesem Bereich unterwegs sind. Ich glaube aber trotzdem, deswegen gucke ich gerne so mit einem wissenschaftlichen Blick drauf, aber auch mit der Motivationsbild von Schülerinnen und Schülern. Und etwas, was mir auch total wichtig ist, dass wir auch wirklich mit den Schülerinnen und Schülern reden. Hören, was braucht ihr? Und zum Beispiel so ein Thema des Lebensnah-Nähe-Themen kriegen wir von den Jugendlichen ganz oft gespiegelt. Es gibt so einen Spruch.
In der Lebenswelt der Kinder.
Ja, genau. Und es gibt so einen Spruch hier in der Stiftung. Das haben wir in anderen Bereichen auch benutzt. So, es ist MINT drin, aber steht nicht MINT drauf. Das hören wir von den Jugendlichen, was das oft ganz wichtig ist. Also Ernährung ist ja ein Thema, was unter anderem auch bei Mädchen sehr oft hinbekommt. Und ich glaube, wir brauchen auch diverse Zugänge zu MINT, um eine diverse Schülerschaft für MINT zu begeistern.
Ich finde immer, wenn man in diesen Kursen unterwegs ist und die Schüler und Schülerinnen kennenlernt, ist es oft so, aus meiner Blickrichtung, es gibt ganz viele Touchpoints und die sind alle wichtig, aber es gibt oft so einen Tipping Point. So dieses eine Event, diese eine Lehrkraft, dieser eine Besuch in einem außerschulischen Lernort, der dann so diesen Clinch macht mit, jetzt habe ich mich innerlich dafür entschieden, in die Richtung zu gehen. Und da kann die Ingenieurakademie natürlich ein Punkt sein.
Das habe ich gerade gehört. Letzte Woche habe ich eine Kollegin hier der Telekom besucht und er hat gesagt so, ja, wir sollen ja eigentlich nicht über hier reden, aber ich muss dir was erzählen. Ja, was soll ich, ja. Meine Tochter geht in einer Schule, wo es eine hier gibt. Und sie hat sich für das Architektstudium gewählt, das zu tun. Weil sie im JIA mit dem Thema gearbeitet hat. Und das fand ich natürlich eine schöne Sache.
Ja, vor allem gute Wirkung für einen selbst auch, ne? Ja, super spannend. Du hast ja einen Background, der auch, du hast es angedeutet, nicht in Deutschland ist. Du kommst aus Dänemark. Gibt es in Dänemark MINT?
Natürlich gibt es die Fächer, aber es gibt keinen Begriff. Es gibt keinen MINT-Begriff.
Müssten wir den, ihr seid eine MINT-Stiftung, müssten wir den Begriff MINT in Frage stellen und offener denken? Du hast gerade auch schon gesagt, MINT drin, aber nicht MINT drauf.
Wir sind eingestiegen in unserem Gespräch, darüber zu sprechen, was die Welt braucht. Ich habe als Schulleiter immer gesagt, die Welt ist voller Probleme und die Probleme müssen die Schülerinnen und Schüler lösen, auch in der Zukunft. Aber es gibt eigentlich in der Welt da draußen keine Fächer. Das ist so eine ganz besondere schulische Sache, dass wir alles in irgendwie 45-minütige Module einpacken möchten. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen das Korsett lösen und wir müssen die Lehrkräfte auch die Motivation geben und die Freiheiten geben, auch Projekte, wo MINT drinsteckt, breiter zu denken. Eine meiner besten Beispiele in meiner alten Schule war, als die Spanischlehrerin mit der Chemielehrerin ein Kunstprojekt gemacht haben, wo es darum ging, spanische Kunst in den 18. Jahrhundert, wo es geht um Farbe und dann plötzlich war es doch Chemie und Licht und wie Farbe und Licht irgendwie zusammenkommen. Ich bin nicht der Fachlehrer da, aber ich war ganz, ganz begeistert, wie sozusagen auch dadurch so unterschiedliche Zugänge geschaffen werden konnte. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen diese dänische Mentalität. Wir müssen nicht alles irgendwie in eine Box stecken oder labeln. Und da, glaube ich, können wir auch in Deutschland mit unseren neuen Wege, die wir auch mit der Telekom-Stiftung gehen wollen, etwas vom Ausland lernen.
Out of the box.
Wie ist es bei dir? MINT-Bonbons, ja oder nein?
Ich habe gerade die wunderbaren MINT-Bonbons von MINT Campus oben am Schreibtisch gegessen. Die waren sehr lecker.
Die sind korrigierterweise von MINT vernetzt ausgeliehen.
Aber die waren trotzdem lecker.
Sind Schwesterprojekte, das ist alles gut. Ja. Es geht um das Gemeinsame.
Ich habe gar nicht drauf geschaut, ich habe die nur sofort probiert.
Genau, Lieblings-MINT-Buchstabe. Gibt es einen? Wir hatten ja schon so ein bisschen Schwerpunkte der Deutschen Telekom-Stiftung, aber vielleicht auch, wo sagst du, da brennt dein Herz für?
Ich muss ehrlich sagen, ich lerne das letzte Jahr wirklich das M lieben. Mhm. Und das war in meiner Biografie nicht immer so. Aber ich entwickle langsam eine große Liebe zu M.
Schön. Ich hoffe, dass das bei mir auch irgendwann kommt. MINT und Medien. Gibt es irgendwelche Tipps, die du mit auf den Weg geben willst oder kannst, wo du sagst, boah, die Serie, der Film, das Buch, Strategiepapier.
Ja, genau. Ja, also natürlich alle die Materialien von der Telekom-Stiftung, die alle kostenlos auf der Webseite sind, sind natürlich alle toll. Besonders unsere Studien und so lese ich sehr gerne. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil wir haben oder ich habe den Glück gehabt, dass wir auch unser Kuratorium etwas neu besetzen dürfen. Und da haben wir ganz, ganz spannende Persönlichkeiten mit an Bord gekriegt. Ich fand es total spannend, letzte Woche, als diese IT-Panne war, dass plötzlich Claudia Plattner in jeder Medie war und die ist neu in unserem Kuratorium. Umgekehrt auch Mai Thi Nguyen Kim, die Wissenschaftsjournalistin. Und da habe ich gerade die Kinderbücher tatsächlich auf dem Schreibtisch gepackt. Weil ich ja morgen in Urlaub fahre. Und ich finde das immer ganz toll, wie man Themen unterschiedlich annähern kann. Ich glaube, da ist Claudia Plattner und Mai Thi zwei ganz unterschiedliche KommunikatorInnen und beide sind total wichtig, aber mit dem gleichen Ziel. Und das finde ich total spannend.
Wie ist denn ein Geisteswissenschaftler überhaupt in der MINT-Stiftung Deutschlands gelandet? Und warum willst du die MINT-Bildung auch revolutionieren? Woher kommt das?
Naja, ich glaube irgendwie, man lernt ja nie aus. Mhm. Und der Liebe zur Didaktik ist bei mir sehr, sehr tief drin. Und eigentlich finde ich diese Herausforderung, eine Stiftung hat 20 Jahre ein Thema geackert und wir schauen in die Welt und da gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun, dann diese Frage zu stellen, mit welcher Didaktik mit welcher Griffe kriegen wir die Jugendliche für so ein Thema, wo ich auch selber ehrlich gesagt in meiner Schulzeit nicht so begeistert war, finde ich total spannend. Deswegen auch vorher die neue Liebe zu M. Und ich glaube, irgendwie mit Didaktik kommen wir weit hin. Und ich finde das total spannend, auch persönlich jetzt neue Felder kennenlernen.
Wie ist denn für dich persönlich dieser Sprung von Lehrer in Dänemark zu Lehrer, Schulleiter auch in Berlin und jetzt die andere Seite sozusagen, der immer von außen kommt und Impulse gibt? Wie fühlt sich das manchmal an? Kann man die andere Seite noch verstehen oder gibt es da keine Seiten?
Ich glaube, genau dieses Doppelblick irgendwie. Also erstmal natürlich vielleicht den Blick von Ausland. Ich schimpfe gerne mit Deutschland, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich hier bin. Ich bin sehr gerne hier. Ich habe einen deutschen Pass verdient und habe aber auch eine Motivation, wirklich hier Sachen zu verändern. Umgekehrt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir als Stiftung nicht nur unsere Elfenbeinstürme sitzen und irgendetwas Kluges ausdenken, der keinen Anschluss mit Praxis haben. Und deswegen glaube ich ich nenne das ja manchmal, ich verstehe beide Sprachen. Und ich glaube, das ist manchmal gut, sich in diese Rolle der Lehrkraft zu versetzen. Oder umgekehrt, eine der großen Sachen als Schulleiter war ja immer, man steht für das Kollegium, verkündet irgendetwas Neues, was wir jetzt implementieren müssen. Und das fordere ich ja eigentlich für ganz viele Schulleitungen in Deutschland heraus, dass die das machen müssen. Und manchmal stelle ich mich in diese Rolle und sage so, boah, wie hätte mein Kollegium damals auf diese Mitteilung reagiert? Und ich glaube, in dieses Spektrum ist es gut, unterwegs zu sein. Und da bringe ich vielleicht auch was mit, wenn ich nicht...
One of us.
Genau.
Ich hoffe. Genau. Gab es in deiner Zeit, die ist ja noch nicht so lang, aber gab es in der Zeit bei der Deutschen Telekom Stiftung für dich ganz persönlich schon so einen Aha-Moment, wo du sagst, boah, das ist jetzt auch neu für mich, das ist was anderes, das ist spannend?
Ja, ich muss sagen, also so in der Größeordnung, in dem wir plötzlich unterwegs sind, ich bin gewohnt, in der Schule mit ganz anderen Budgets große Sachen zu bewirken. Und ich hadere immer noch so ein bisschen damit, dass wir sichern, dass das, was wir auch als Stiftung tun, wirklich das Richtige ist und da wirkt, wo es hinkommt. Und dann habe ich ja diese kleine Rechenschwäche, dass ich alles immer in Kronen umrechne in meinem Kopf. Oh. Weil sonst verstehe ich die Größenordnung nicht. Wenn mir irgendwie ein Antrag hingelegt wird und da steht so eine Summe, dann muss ich sagen, warte mal kurz, mal 7,5. Boah, das ist aber viel Geld, kommt nicht so immer raus. Und umgekehrt ist natürlich auch klar, wir haben als Stiftung auch eine Verantwortung hier, wie gesagt, auf der einen Seite das Geld sehr, sehr gut zu überlegen, wie wir das ausgeben und zu sichern, wie wir damit Wirkung erzeugen. Und in dem Fall, da bin ich immer noch Lernende.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Was würdest du dir persönlich wünschen, was der MINT Campus als Lernangebot oder Qualifizierungspfad in Zukunft oder naher Zukunft anbietet?
Ich merke bei uns, wie wichtig es ist, dass wir immer am Zahn der Zeit sind mit das, was passiert. Und das ist ja immer das, was so schwierig ist, weil wenn es um Fortbildung und sowas gibt, da kann ich ja zum Beispiel sagen, wir reden sehr viel über KI bei uns. Ist es gut, ist es schlecht? Wo sind wir die Chancen? Wo gibt es Herausforderungen? Und immer wieder neue Inputs dazu zu haben, ist total wichtig. Ich durfte vor 14 Tagen beim Bundespräsidenten sein. Da hat zwei Frauen ein sehr dystopisches Bild von KI gegeben, was mich total zum Nachdenken gebracht habe. Ja. Und ich habe meine KollegInnen sofort gesagt, ihr müsst es schauen und wir müssen diese Diskussion bleiben, dass wir nicht plötzlich alles Mögliche verherrlichen und nur eine Seite sehen. Und ich glaube, das wünsche ich mir von euch, aber auch von uns, dass wir immer wieder im guten Diskurs bleiben. Weil wir dürfen nicht in so eine Schublade fallen und sagen so, jetzt weiß ich, was ich über KI meine, denke. Ich muss immer wieder einen neuen Perspektiven dazu holen können. Ich muss immer den Perspektivwechsel machen können. Und da glaube ich, brauchen wir vielseitige Angebote. Da könnt ihr gut unterstützen.
So ein Perspektivenformat, das fände ich ganz spannend. Vielleicht kann man das ja sogar im Dialog gemeinsam organisieren als Ergänzung oder als Blended Learning Format. Finde ich super. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Wir sind bald am Finale der Staffel. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig, aber es hat mich sehr gefreut, viele spannende Menschen aus der MINT-Bildungs.
Danke, dass du dabei sein durfte in der ersten Staffel. Und nicht natürlich. Nur in Staffel 5.
Genau. Da draußen wünsche ich noch eine MINT-tastische Zeit und ich freue mich auf spannende Kommentare und viele Hinweise.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von MINT Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der MINT-Bildung.